Die Auflösung der bayerischen Klöster geschah im Auftrag des neuen Kurfürsten Max des IV. Joseph und seines Ministers Maximilian von Montgelas. Sie entsprach einer neuen Zeitströmung, in der unaufgeklärtes Denken und Handeln als Relikt vergangener Zeiten erschien. Die vielen Feiertage, die Wallfahrten, das Brauchtum, alles Aberglaube, der verschwinden musste aus Bayern und aus den Köpfen seiner Bewohner, um Platz zu machen für eine aufgeklärte, vernunftbestimmte Selbstständigkeit. Daneben gab es noch einen ganz handfesten Grund für den Staat, gegen die Kirche vorzugehen. Dazu Rainer Braun, ehemaliger Leiter des Münchner Staatsarchivs.
Ein Drittel des ganzen Kurfürstentums Bayern war in kirchlicher Hand, war für die staatlichen Organe unzugänglich. Da waren Hochstifte, das waren eigene Fürstentümer. Da gab es die ständischen Klöster mit eigenem Grundbesitz, mit Niedergerichtsbarkeit und Ähnlichem. Das heißt, wenn Montgelas, und er war ja die treibende Kraft, wenn der mit aller Gewalt ein modernes Bayern schaffen wollte, dann musste er zwangsläufig dafür sorgen, dass es um ein einheitliches Staatsgebiet geht, dass eine einheitliche Rechtsprechung durchgeführt wird, eine einheitliche Finanzverwaltung kommt.
Der Kurfürst und Montgelas machten sich also ans Werk, ihre Vorstellungen umzusetzen. Möglichst schnell und zum Teil mit drastischen Mitteln.
Instruktion für die zur Besitznahme der Güter und des Vermögens sämtlicher ständischer Manns- und Frauenklöster der oberen alten Kurlanden in Gefolge höchsten Reskripts vom 17. Hornung 1803 bestimmten kurfürstlichen Kommissaren.
Bereits der Vorgänger von Max Joseph, Kurfürst Karl Theodor, hatte Begehrlichkeiten entwickelt gegenüber dem Vermögen der bayerischen Kirchen und Klöster. Mit der ungeheuren Summe von 15 Millionen Gulden sollten sie sich an den Kosten der Koalitionskriege gegen Frankreich beteiligen. Allerdings wurde davon nur ein geringer Teil auch wirklich bezahlt, unter anderem dank Klockers energischem Einspruch. Im Jahr 1800 dann ließ Kurfürst Max Joseph das gesamte Kirchensilber konfiszieren. Und schon im Januar 1802 kam es zu den ersten Klosteraufhebungen. Der Anfang wurde mit den nichtständischen Orden gemacht, wie Franziskanern, Kapuzinern und Karmelitern. Weil sie keine politische Macht im Land darstellten, war am wenigsten Gegenwehr zu erwarten. Rainer Braun.
Das lief natürlich schon außerordentlich unangenehm ab. Zum Beispiel hat man also diese Bettelordensklöster, die ja vorwiegend in den Ständen und Märkten waren, per Federstrich aufgehoben und die Mönche vor die Wahl gestellt, entweder mit einer lausig kleinen Pension nach Hause zu gehen und den Orden zu verlassen oder in ein Zentralkloster verfrachtet zu werden nach Meinung des Staates. Und da fuhren dann die Kutschen und die Gepäckwagen vor, morgens von 3 bis 4. Und verluden dann die Mönche und ihre kleinen Habseligkeiten und fuhren mit ihnen los. Und in einigen Fällen gibt es Nachrichten, dass die Bevölkerung das mitbekommen hat und dann dort stand und hat also üble Verfluchungen ausgesprochen und Verwünschungen.
Für den Staat war das eine Art Generalprobe. Er lernte bei dieser ersten Stufe der Säkularisation beim nächsten Mal mehr Rücksicht auf die Außenwirkung zu nehmen. Die ständischen Klöster ihrerseits wussten spätestens jetzt, was ihnen drohte. Das erklärt, warum Abt Karl Klocker offenbar einiges an Klostervermögen außer Reichweite gebracht hatte, als die Novemberkommission 1802 unangemeldet vor der Tür stand. Kommissar Schattenhofer vermisste zum Beispiel Teile des Silbers. Offenbar hatte es der Abt erst vor kurzem verkauft, hatte sich aber, um Ärger zu vermeiden, vom Käufer, einem Silberschmied, eine auf 1798 rückdatierte Quittung geben lassen. Nachdem die gesamten Bestände aufgenommen waren, nachdem beide Parteien empörte Berichte nach München geschickt hatten und nachdem Schattenhofer den Abt noch wegen des Silberverkaufs angezeigt hatte, reiste der Kommissar wieder ab. Das Leben im Kloster nahm für kurze Zeit noch einmal seinen gewohnten Gang.